Krise. Wie Nationen sich erneuern können. Von Jared Diamond. Gelesen von Heiner Lenz und Nadine Zerdam.
Ob du es glaubst oder nicht, du bist Expertin im Bewältigen von Krisen. Ganz recht. Schließlich hast du sicher bereits einige Lebenskrisen gemeistert. Deine Pubertät, Trennungen, Absagen, Rückschläge, Stürze und Enttäuschungen. Du hast dir Fehler eingestanden und dein Verhalten geändert. Und manchmal hast du dir auch Hilfe bei anderen gesucht. Die Politik kann sich in Sachen Krisenmanagement einiges von dir abschauen. Zu dieser Ansicht kam auch Jared Diamond. Er untersuchte die großen Staatskrisen von insgesamt 7 Ländern: Finnland, Indonesien, Japan, Chile, Deutschland, USA und Australien und gelangte dabei zu dem Schluss, dass Nationen ihre Krisen am besten bewältigen, wenn sie sich am Menschen orientieren. In diesen Blinks zeichnen wir die verschiedenen Staatskrisen nach und schauen, welche universellen Strategien zur Krisenbewältigung daraus abgeleitet werden können. In jedem dieser Fälle geht es um die Kunst des selektiven Wandels, also die Bereitschaft, nach einer schonungslosen Bestandsaufnahme Verantwortung für die eigene Krise zu übernehmen und notwendige Reformen einzuleiten. Jedes Fallbeispiel liefert wertvolle Erkenntnisse für den Umgang mit den globalen Krisen der Zukunft.
Blink Nummer 1: Die Anatomie einer Krise.
Ab einem gewissen Alter hast du garantiert schon die eine oder andere Krise durchlebt. Die meisten persönlichen Krisen ereignen sich dann, wenn dir die aktuellen Lebensumstände über den Kopf wachsen. Was in der Regel dann passiert, wenn du in einer größeren Übergangsphase steckst. In der Adoleszenz, der Lebensmitte, beim Eintritt in den Ruhestand oder im hohen Alter. Krisen können urplötzlich eskalieren. Etwa dann, wenn eine Beziehung abrupt zu Ende geht oder eine schwere Krankheit auftritt. Sie können sich aber auch graduell zuspitzen, wenn man sich hartnäckig weigert, sein Verhalten an ein dynamisches Lebensumfeld anzupassen. In beiden Fällen ist die Krise ein Symptom. Sie ist ein klares Zeichen dafür, dass die bisherige Herangehensweise überholt ist und sich etwas verändern muss. Das gilt nicht nur für uns als Individuen, sondern auch für gesellschaftliche Systeme wie Städte oder Länder. Statistiken zufolge stecken US-Metropolen alle 12 Jahre in einer handfesten Krise. Warum? Weil ihre Systeme und Infrastrukturen mit der Zeit veralten und nicht mehr in der Lage sind, die urbanen Vitalfunktionen am Laufen zu halten. Die gute Nachricht: Krisen lassen sich überwinden. Egal, ob sie sich bereits länger anbahnen oder ganz plötzlich ausbrechen. Die Erfahrung zeigt, dass es bestimmte Faktoren gibt, die eine Krisenbewältigung begünstigen. Der Autor hat 12 dieser Faktoren identifiziert und festgehalten. Erstens, akzeptiere die Krise als Tatsache. Du kannst schließlich kein Problem lösen, dessen Existenz du leugnest. Zweitens, übernimm Verantwortung für die Lösung deiner Krise. Drittens, unterscheide jene Dinge, die sich ändern müssen, von denen, die ein so essentieller Teil deiner Identität sind, dass sie unangetastet bleiben müssen. Dieser Prozess nennt sich selektiver Wandel. Viertens, hole dir Hilfe von außen. Fünftens, finde heraus, mit welchen Methoden andere Akteure auf ähnliche Krisen reagiert haben. Sechstens, erkenne, was Identität ausmacht. Siebtens, unterziehe dich selbst einer aufrichtigen und kritischen Selbstbewertung. Achtens, erkenne und lerne davon, wie du vergangene Krisen bewältigt hast. Neuntens, sei geduldig im Umgang mit Fehlern. Zehntens, sei flexibel. Elftens, definiere deine wichtigsten Werte. Zwölftens, finde heraus, was dich an der Umsetzung eines selektiven Wandels hindert.
Halten wir also fest, sowohl persönliche als auch nationale Krisen lassen sich durch einen selektiven Wandel bewältigen. Dabei kommen 12 nützliche Faktoren zum Tragen.
In den folgenden Blinks wollen wir die 12 Faktoren am Beispiel verschiedener Nationen genauer unter die Lupe nehmen. Lass uns mit Finnland beginnen. Hier spielten gleich mehrere Faktoren eine Rolle bei der Krisenbewältigung.
Blink Nummer 2. Finnlands brisante Nachbarschaft zu Russland.
Finnlands große Krise in den 1930er und 1940er Jahren war vor allem territorialer Natur. Denn sie entzündete sich entlang der Grenze zum Nachbarland Russland. Historisch betrachtet gilt Finnland erst seit relativ kurzer Zeit als unabhängiges Land. Vom 13. Jahrhundert an gehörte es zu Schweden, bis es schließlich 1809 an Russland abgetreten wurde. Zwar gewährte das Zarenreich dem frisch formierten Großfürstentum Finnland weitgehende politische Autonomie, sodass es wirtschaftlich und kulturell florierte, ohne auf eine Loslösung zu drängen. Doch das änderte sich mit dem Aufstieg von Zar Nikolaus II., der eine Russifizierung der Reichsgebiete vorantrieb. Daraufhin begann Finnland, seine Unabhängigkeit zu fordern. Sie wurde im Zuge der russischen Oktoberrevolution 1917 gewährt. Nach einem frühen Bürgerkrieg entwickelte sich das unabhängige Finnland zu einer liberalen und marktwirtschaftlichen Demokratie, wodurch das Verhältnis zum kommunistischen Nachbarn weiter belastet wurde. So richtig begann Finnlands Krise allerdings erst im Jahr 1939, als das Land in den Zweiten Weltkrieg verwickelt wurde. Der sowjetische Diktator Josef Stalin wollte sich gegen Hitlers drohende Expansionspläne wappnen. So forderte er das Recht, sowjetische Militärstützpunkte und Versorgungslinien durch die vier Länder zwischen Deutschland und Russland zu legen: Lettland, Estland, Litauen und Finnland. Finnland fürchtete daraufhin eine erneute Annexion und lehnte ab. Es war das einzige der vier Länder, das sich Stalin widersetzte. Das führte zu einem sowjetischen Angriff auf Finnland am 30. November 1939, der den Auftakt zum sogenannten Winterkrieg markierte. Im Gegensatz zu den Sowjets besaßen die finnischen Truppen weder Panzer noch Flugzeuge. Und auch zahlenmäßig waren sie mit 120.000 zu 500.000 eindeutig unterlegen. Ein Sieg gegen die geballte sowjetische Militärmacht schien schlichtweg unmöglich. Und doch hielten die Finnen die Gebietsverluste gering. Wie? Mit nichts weiter als Camouflage, Gewehren, Maschinenpistolen und Brandflaschen. Und so ließen sie die Russen den Winterkrieg teuer bezahlen. Auf jeden getöteten Finnen kamen am Ende 8 gefallene Sowjets. Als Russland Finnland im Jahr 1941 erneut bombardierte, musste das Land seine Neutralität im Weltkrieg aufgeben. Finnland wurde zum Kriegsverbündeten Deutschlands, wenn auch nicht zum Alliierten. Das heißt, dass Finnland zwar ebenfalls gegen Russland kämpfte, aber seine jüdische Bevölkerung trotzdem nicht an die Nazis auslieferte. Auch als es darum ging, die deutschen Truppen in Leningrad zu unterstützen, weigerte sich Finnland. Das kam wiederum Russland zugute, da sie die Nazis so von der Übernahme dieser wichtigen Stadt abhalten konnten. Eine Entscheidung, die von Stalin und seinen britischen Alliierten nicht unbeachtet blieb. Die Briten sabotierten daraufhin ihre Befehle zur Bombardierung Finnlands, indem sie die Geschütze absichtlich fernab der strategischen Ziele ins Meer lenkten.
Wir rekapitulieren. Finnlands Krise begann mit Russland und eskalierte, als sich das Land im Zweiten Weltkrieg um Unabhängigkeit bemühte.
Der Zweite Weltkrieg fand schließlich ein Ende, doch Finnlands Krise hatte gerade erst begonnen. Denn nun befand es sich im direkten Spannungsfeld zwischen zwei großen Ideologien.
Blink Nummer 3. Finnlands teuer erkaufte Unabhängigkeit.
Nach Kriegsende wurde Finnland zur wirtschaftlichen und politischen Pufferzone zwischen West und Ost. Hinzu kam, dass Russland Reparationszahlungen in Höhe von umgerechnet 300 Millionen Dollar forderte. Eine ganze Menge Geld für das arme Finnland. Aber so verrückt es auch klingen mag, die nationale Krise entpuppte sich als echte Chance. Durch die Forderungen sah Finnland sich gezwungen, die Wirtschaft anzukurbeln. Die bis dahin weitgehend landwirtschaftlich geprägte Nation trieb die Industrialisierung nun massiv voran. Und auch seine Unabhängigkeit hatte das Land sich bewahrt. Zwar hatten der Winterkrieg und der Zweite Weltkrieg das Land schwer getroffen und 100.000 Todesopfer gefordert. Doch im Gegensatz zu vielen anderen osteuropäischen Nachbarn hatte Finnland diese Verluste in Kauf genommen, um Russland zu trotzen. Und so konnte Nachkriegsfinnland dank seiner Opfer weitestgehend unabhängig florieren. Winston Churchill sagte einst: Eine gute Krise sollte man niemals ungenutzt vorübergehen lassen. Mit anderen Worten, jede Krise bietet versteckte Chancen. Und so packte Finnland die Gelegenheit beim Schopf und stellte durch einen selektiven Wandel die Weichen für eine unabhängige und prosperierende Zukunft. Dieser selektive Wandel umfasste viele der vom Autor genannten 12 Faktoren, wie zum Beispiel die ehrliche Bestandsaufnahme und Bewertung dessen, was verändert werden konnte und was nicht. So konnte Finnland zum Beispiel nichts an seiner geografischen Lage ändern, weshalb sich der selektive Wandel auf neue außenpolitische Beziehungen zu Russland konzentrieren musste. Was es brauchte, war eine ehrliche und unumwundene Kommunikation. Die Finnen erkannten, dass Russland sich vor allem um seine geopolitische Sicherheit sorgte. Wenn Moskau also Helsinki vertraute, war ein friedliches und kooperatives Verhältnis durchaus möglich. Am Ende zahlte Finnland die 300 Millionen Dollar an Reparationen. Das Land erwirtschaftete das Geld durch eine rasche Industrialisierung und den Aufbau von Handelsbeziehungen, die es zu einer Art Friedenshüter zwischen Westen und Osten machten. Mehr noch, durch Finnland gelangte Russland an Produkte aus Ländern, die keinen direkten Handel mit den Kommunisten betreiben wollten. Letztlich mauserte sich Helsinki zu einem der wichtigsten Partner Moskaus.
All das zeigt, Finnland löste seine nationale Krise, indem es sich auf seine außenpolitische Beziehung zu Russland konzentrierte.
Doch das gute Verhältnis zu Russland hatte einen Preis. Die Selbstzensur. Finnland hielt die Presse frei von jeder Kritik am Nachbarn. Ein Kompromiss, der Finnland den Weg zu Unabhängigkeit und Wohlstand ebnete.
Blink Nummer 4. Wie Japan von der Modernisierung überfallen wurde.
Im Jahr 1853 befanden sich die USA noch immer im Goldrausch. Die Entdeckung kalifornischer Goldvorkommen hatte die Expansion bis an den Pazifik vorangetrieben und die neuen Häfen an der Westküste entwickelten sich zu wichtigen Umschlagplätzen. Wenig später suchten die USA auch fernab der eigenen Küste nach sicheren Häfen, in denen die Handelsschiffe auf ihren Routen durch den Pazifik tanken konnten. Genau dieses Ansinnen brachte den US-amerikanischen Kommodore Matthew C. Perry am 8. Juli 1853 nach Japan. Mit im Gepäck die Forderung des US-amerikanischen Präsidenten Millard Fillmore, Japan solle den USA Zugang zu seinen Häfen gewähren. Die Konditionen waren recht deutlich. Entweder Japan käme den Forderungen innerhalb eines Jahres nach, oder es müsse mit unangenehmen Konsequenzen rechnen. Verständlich, dass diese neue Entwicklung von den Japanern alles andere als positiv aufgenommen wurde. Die Forderung der USA war nicht nur respektlos, sie brach auch mit der langen isolationistischen Geschichte des Landes. Der Druck, innerhalb kürzester Zeit reagieren zu müssen, stürzte Japan in eine nationale Krise. Doch auch diese Krise wurde zu einem Beispiel dafür, wie erfolgreicher selektiver Wandel aussehen kann. Wie angekündigt, kehrte Perry ein Jahr später mit neuen Kriegsschiffen zurück nach Japan und erwirkte ein Abkommen über die Gründung zweier US-amerikanischer Häfen auf japanischem Boden. Die japanische Führungsriege blieb jedoch uneins über den weiteren Kurs. Ja, das Abkommen war unredlich, weil es Japan selbst keinen Nutzen brachte. Gleichzeitig verbreitete sich die Ansicht, Japan könne sich nicht weiter von der voranschreitenden Modernisierung der Welt abschotten. Tatsächlich drängten kurz nach dem Abkommen mit den USA auch Großbritannien, Russland und die Niederlande auf eigene Häfen. Die Japaner erkannten, Wenn sie diesen Trend umkehren wollten, mussten sie selbst den Weg der Modernisierung beschreiten. Sie mussten sich eine Stellung erarbeiten, die ihnen den verdienten Respekt einbrachte. Wie sie am Beispiel der US-amerikanischen Kriegsschiffe vor ihrer Küste gesehen hatten, verschaffte man sich auf der Weltbühne seinen Respekt vor allem durch militärische Stärke. Und so nahm der Shogun, das japanische Staatsoberhaupt, 1866 rasche Reformen zur Modernisierung des Landes in Angriff. Demgegenüber standen die Skeptiker, die Fremde weiter kategorisch als Feinde sahen. Vor allem der Kriegeradel, der Samurai, vertrat diese Position mit oft tödlicher Konsequenz. Dieser Konflikt führte 1868 zu einem Staatsstreich mit anschließendem Bürgerkrieg, der mit der Einsetzung eines neuen Kaisers endete. Dies war der Beginn einer neuen Epoche, die sogenannte Meiji-Zeit.
Wir sehen, die Modernisierung stürzte Japan in eine nationale Krise, die mit der Meiji-Zeit eine neue Ära einleitete.
Im nächsten Blink sehen wir uns an, wie genau die Krise Japan zu selektivem Wandel zwang.
Blink Nummer 5. Japans Balance zwischen Tradition und Moderne.
Nach dem Coup von 1868 geschah etwas Unerwartetes. Die neuen Führer hatten die Macht übernommen, um Japan weiter vom Rest der Welt abzuschotten. Doch nun erkannten sie, dass die alten Führer recht gehabt hatten. Es war tatsächlich unmöglich, das Land weiter vom Rest der Welt zu isolieren. Japan musste den Anschluss an den florierenden Welthandel finden. Um auf internationaler Ebene ein ernstzunehmender Akteur zu werden, mussten sie ihr Land modernisieren. Damit hatte die neue Führung bereits zwei der Kriterien für erfolgreiche Krisenbewältigung erfüllt. Sie hatte die Krise als Tatsache anerkannt und eine kritische Selbstbewertung vorgenommen. Sie wusste, dass der Rest der Welt sie noch immer für rückständig und militärisch unbedeutend hielt. Aber sie wusste auch, dass sie dieses Bild verändern konnte. Also brachte Japan einen Prozess des selektiven Wandels in Gang, der das Land schließlich in eine geachtete Weltmacht verwandelte. Japan beherzigte zudem noch weitere wichtige Faktoren, wie etwa die Bereitschaft, von anderen zu lernen. Japaner begannen nun, an westlichen Universitäten zu studieren, beschäftigten sich mit britischem Schiffbau, orientierten sich an deutscher Verfassungslehre und Rechtsstaatlichkeit und nahmen sich Deutschland als Vorbild für das Militärwesen und die britische Navy als Modell für die Marine. Und schließlich begann Japan, offene Regierungsämter an Personen mit westlicher Bildung zu vergeben. So gelang dem Land die mutige Abkehr vom Feudalismus mit seinen auf Blutsverwandtschaft basierenden Hierarchien. Auf einmal entschied nicht mehr die Abstammung, sondern die Bildung über den gesellschaftlichen Aufstieg. Selektiver Wandel bedeutete allerdings auch, dass Japan an vielen seiner kulturellen Traditionen festhielt. Ja, das Land integrierte westliche Militär- und Regierungskompetenz. Und ja, der Einfluss des Westens griff auch auf die japanische Mode, Bildung, Gesetzgebung und Wirtschaft über. Doch die Japaner passten all diese Dinge an ihre einzigartige Kultur und ihre geliebten Traditionen an. Somit deckt die japanische Krisenbewältigung nahezu alle Faktoren unserer Liste ab, einschließlich der Geduld. Denn die Japaner wussten auch, dass es Zeit braucht, um ein Land zu modernisieren und eine funktionsfähige Streitmacht auszubilden. Im Mai 1905 überraschte Japan die Welt dann mit einem deutlichen Sieg gegen die russische Flotte in der Seeschlacht bei Tsushima. Es war das erste Mal, dass Japan gegen eine der großen Nationen kämpfte. Durch den Sieg gegen Russland etablierte sich das Land von jetzt auf gleich als ernstzunehmende Weltmacht.
Kurzum, in der Meiji-Zeit gelang es Japan, seine Identität zu bewahren und sich trotzdem als moderne Weltmacht zu etablieren.
Im nächsten Blink überqueren wir den Pazifik und reisen nach Chile, in die Zeit der größten Krise des südamerikanischen Andenstaats.
Blink Nummer 6. Chiles blutiger politischer Tiefpunkt.
Wie rutscht ein Staat mit einer langen und stabilen demokratischen Tradition in eine Diktatur? Ja, es klingt ungeheuerlich, aber genau das ereignete sich 1973 in Chile. Die große Krise des Landes eskalierte nach Jahren zunehmender politischer Polarisierung. Seit 1925 hatte das chilenische Wahlsystem erfolgreich verhindert, dass eine Partei die absolute Regierungsmehrheit erlangen konnte. Die Politik war es also gewohnt, mit relativen Mehrheiten zu arbeiten. Um 1970 gab es drei große Strömungen: die liberal-konservative Rechte, die christdemokratische Mitte und ein Wahlbündnis aus linken und sozialistischen Parteien. 1970 gewann Salvador Allende, der Kandidat des linken Bündnisses, die Wahl mit einem geringen Vorsprung und nur 36% der Stimmen. Seine Wahl gilt bis heute als erster demokratischer Versuch zur Einrichtung eines sozialistischen Staates. Diese Pläne missfielen sowohl den Christdemokraten als auch den Rechten. Doch wirklich brenzlig wurde die Lage erst, als Allende seine Pläne zur Verstaatlichung der chilenischen Kupferminen umsetzte. Warum? Nun, US-amerikanische Investoren hielten seit Jahrzehnten Anteile von bis zu 49% an den chilenischen Bergbauunternehmen. Durch Allendes Pläne zur entschädigungslosen Verstaatlichung würden sie völlig leer ausgehen. Kein Wunder also, dass die USA darüber nicht gerade glücklich waren. Aber auch in der chilenischen Bevölkerung wuchs das Ungemach. Die USA und viele europäische Handelspartner reagierten mit Boykott auf Allendes Verstaatlichungen. Das führte zu fehlenden Auslandsinvestitionen, steigender Lebensmittelknappheit und einer gigantischen Inflation. Ab 1972 kam es vermehrt zu Streiks in diversen Branchen und Berufsgruppen. Manche Menschen waren so unzufrieden, dass Allende bald nur noch in Begleitung von Leibwächtern gesichtet wurde. Sein marxistischer Genosse Fidel Castro schenkte ihm bei einem Staatsbesuch sogar ein Maschinengewehr. Je aggressiver die Proteste wurden, desto eingehender warnte das rechte Spektrum vor einem Putsch. Aber niemand konnte ahnen, mit welch extremer Brutalität sich die Spannungen entladen würden. Am 11. September 1973 kam es tatsächlich zu einem Putsch durch das chilenische Militär. Allende verbunkerte sich im Präsidentenpalast, wo er nach einer bewegenden letzten Radioansprache Selbstmord beging, mit Fidel Castros Maschinengewehr. Die Militärjunta pferchte tausende linke Unterstützer im Nationalstadion zusammen, um sie brutal zu foltern und zu ermorden. Unter den Opfern war auch der beliebte Liedermacher Víctor Jara. Jaras Leichnam wurde später in einem Abwasserkanal gefunden. Man hatte ihm insgesamt 44 Kugeln in den Körper gejagt.
Wir konstatieren, Chiles Krise kulminierte in politischer Polarisierung und einem blutigen Staatsstreich.
Ursprünglich beabsichtigte die Junta, die Macht nach dem Putsch auf mehrere Generäle aufzuteilen. Doch der Oberbefehlshaber Augusto Pinochet hatte andere Pläne. Er nutzte seine Macht, um die Kontrolle über das Land dauerhaft an sich zu reißen.
Blink Nummer 7: Brutale Repression und Wirtschaftswachstum unter Pinochet.
Kaum zu glauben, aber wahr. Bis zum blutigen Putsch galt Oberbefehlshaber Augusto Pinochet als besonnen, ehrlich und sogar freundlich. Vielleicht wählte ihn die Militärjunta deshalb zum Kopf ihrer neuen Regierung. Doch auf brutale Machtübernahme folgte, was als die sogenannte Todeskarawane in die Geschichte einging. Pinochet schickte ein Erschießungskommando von Stadt zu Stadt, um reihenweise Oppositionelle und Sympathisanten zu ermorden. Nachdem die Junta jedwede politische Aktivität unterbunden hatte, installierte sie geheime Gefangenenlager mit immer sadistischeren Foltermethoden. In den darauffolgenden Jahren verschwanden Tausende von Chilenen spurlos. Trotz des andauernden Terrors konnten viele Chilenen dem Regime etwas Positives abgewinnen. Allem voran diejenigen, die der Mittelschicht sowie rechten und konservativen Kreisen angehörten. Grund dafür war der selektive Wandel, mit dem die Junta die darbende Wirtschaft wiederbelebte. 1975 übergab Pinochet Chiles Wirtschaft in die Hände der sogenannten Chicago Boys, einer Gruppe von Ökonomen, die an der University of Chicago das A und O des radikalen Neoliberalismus gelernt hatten. Sie privatisierten die Kupferminen, brachten Auslandsinvestitionen ins Land und lockerten sämtliche Regulierungen. All das reduzierte die Inflation von 600 auf 9% und ließ die Wirtschaft um rund 10% im Jahr wachsen. Dieser Turbokapitalismus hatte natürlich auch seine Nachteile, denn der Reichtum wurde ungerecht verteilt. Die Ober- und Mittelschicht prosperierte, während die Armen noch ärmer wurden. 1989 gelang es einer breiten politischen Bewegung namens NO, den gealterten Pinochet per Volksentscheid aus dem Amt zu drängen. Doch der Geist des Diktators war schwerer zu vertreiben. Vor seinem Abtritt ernannte sich Pinochet noch schnell zum Senator auf Lebenszeit, um sich politische Immunität zu verschaffen. Bis zu seinem Tod im Jahr 2006 wurde er für seine unzähligen Verbrechen nicht gerichtlich verurteilt. Zudem verfügte er Verfassungsänderungen, die das Militär und die rechte Partei nachhaltig stärkten, unabhängig davon, wer die Regierungsgeschäfte führte. Die Wirtschaft wuchs auch nach Pinochets Abtritt weiter. Das Land schloss Freihandelsabkommen mit den USA und der Europäischen Union und senkte die Importzölle auf durchschnittlich 3%. Das waren 2007 weltweit die niedrigsten Zölle. Selbst die Anzahl der Menschen unter der Armutsgrenze sank von 24 auf nur 5%.
Wir sehen also, Chile ist ein besonderer Fall von selektivem Wandel. Das Land brachte es unter brutaler Repression zu einem rasanten wirtschaftlichen Wachstum.
Keine Frage. Eine brutale Militärdiktatur ist keineswegs erstrebenswert. Dennoch ist Chile ein interessantes Beispiel für die Akzeptanz, die dem selektiven Wandel entgegengebracht wird. Allende hielt so eisern an seinen sozialistischen Plänen fest, dass er das Land in eine tiefe Wirtschaftskrise lenkte. In der Folge gab es breite Teile der Bevölkerung, die ein tyrannisches Regime in Kauf nahmen, um in wirtschaftlicher Stabilität zu leben.
Blink Nummer 8. Aufschwung im totalitär geführten Indonesien.
Der südostasiatische Inselstaat Indonesien erstreckt sich über insgesamt 5000 Kilometer. Mit seinen über 700 gesprochenen Sprachen gehört es zu den vielfältigsten Ländern der Welt. Ähnliches gilt auch für die Religion. Indonesien beheimatet neben der weltweit größten muslimischen Gemeinde auch viele Hindus, Buddhisten und Christen. Genau wie Finnland gilt auch Indonesien erst seit kurzem als unabhängig. Gegen 1500 wurde das Archipel von den Portugiesen übernommen. Ab 1600 war es über 300 Jahre lang niederländische Kolonie und wurde 1942 von Japan besetzt. Erst 1945 erklärte der Staat seine Unabhängigkeit. Doch was folgte, war kein sanfter Übergang in die Demokratie. Auf der einen Seite stand Gründungspräsident Sukarno, dessen Führung auf drei Säulen basierte: Nationalismus, Religion und Kommunismus. Er selbst bezeichnete sein System als gelenkte Demokratie. Sukarno wollte das Land einen und Partizipation ermöglichen. Doch als die Spannungen zunahmen, wurde seine Herrschaft zunehmend autoritär. Er erklärte sich zum Präsidenten auf Lebenszeit und schottete Indonesien vom Westen ab. Auf der anderen Seite stand der mächtige General Suharto, der 1965 im Rahmen einer raschen und bis heute rätselhaften Krise zum Oberbefehlshaber und zweiten Präsidenten Indonesiens aufstieg. Die Chronologie der Ereignisse war wie folgt. Am 30. September 1965 machte sich ein Teil des Militärs selbstständig, um 6 hochrangige Generäle zu ermorden, die angeblich die Regierung untergraben wollten. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Der andere Teil des Militärs um General Suharto behauptete jedoch, dass die abtrünnigen Kollegen Kommunisten gewesen seien. Viele Historiker glauben, Dass sie diese Behauptung aber nur als Vorwand nutzten, um dem Land den Kommunismus auszutreiben. Denn genau so sollte es kommen. General Suharto und seine Truppen töteten innerhalb eines Jahres zwischen 500.000 und 2 Millionen Menschen mit kommunistischer Gesinnung. Es war ein entsetzliches, militärisch orchestriertes Massaker. Damit war das gesamte linke Spektrum des Landes ausgelöscht und Präsident Sukarno praktisch entmachtet. Er verstarb 1967 und hinterließ ein schwieriges Erbe. Als linksgerichteter Präsident hatte er enge Verbindungen zu China gepflegt, den Austritt aus den Vereinten Nationen veranlasst und das Land vom Westen abgeschirmt. Und das ist noch nicht alles. Unter seiner Führung hatte die indonesische Währung 90% ihres Werts verloren. General Suharto wurde schließlich regierender Staatschef und 1968 offiziell Präsident. Er führte Indonesien zurück in die Vereinten Nationen und öffnete es für westliche Investitionen. Auch er ließ sich dabei, wie Pinochet von den Chicago Boys, von einer kleinen Gruppe US-Ökonomen leiten. Die aus Alumni der University of California in Berkeley bestehende Gruppe wurde als Berkeley-Mafia bezeichnet. Tatsächlich gab es Parallelen zu Chile. Die Berkeley-Mafia schaffte es nämlich trotz der galoppierenden Korruption des Suharto-Regimes, das Land aus der Wirtschaftskrise zu führen. Sie reduzierte sowohl die Staatsschulden als auch die Inflation und lenkte Auslandsinvestitionen in die landeseigenen Öl- und Mineralreserven.
Wir halten fest, Indonesiens Krise mündete in eine Diktatur, die dem diversen Land neben wirtschaftlichem Wachstum eine gewisse nationale Einheit brachte.
Auch hier führte ein demokratisches Projekt in die Krise. Und auch hier nahmen die Menschen anschließend Repressionen für wirtschaftliche Stabilität in Kauf.
Blink Nummer 9. Wiederaufbau im Nachkriegsdeutschland.
Nach dem Kriegsende 1945 war Deutschland zertrümmert und zweigeteilt. Millionen von Menschen hatten ihr Leben gelassen, lebenslange Traumata erlitten oder ihre Heimat verloren. 4 Jahre später wurde die DDR gegründet, wobei sich der Namensteil demokratisch genauso als Farce entpuppte wie der Titel Volksrepublik in Nordkorea. Unzählige Ostdeutsche flohen nach Westdeutschland, bis die SED der Abwanderung und dem freien Handel 1961 die Mauer vorschob. Wir erinnern uns. Mit der Teilung Deutschlands beabsichtigten die Alliierten in erster Linie, das Land am Wiederaufbau seiner Industrie zu hindern. Das Land sollte nie wieder dazu in der Lage sein, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Doch ab 1950 vertraten die Westmächte die Meinung, dass die Bedrohung nicht von Deutschland, sondern von der Sowjetunion ausging. Europa würde also kein schwaches, sondern ein starkes Westdeutschland als Puffer gegen die Bedrohung aus dem Osten brauchen. Und so wurde die BRD Teil des Marshall-Plans, das Europa dabei unterstützte, sich von den wirtschaftlichen Schäden des Zweiten Weltkriegs zu erholen. Die BRD schuf mit der D-Mark eine eigene starke Währung und trat dem freien Weltmarkt bei. 1969 kam es schließlich zu noch mehr selektivem Wandel. Mit Willy Brandt wurde erstmals ein Sozialdemokrat Bundeskanzler. Die SPD erwirkte eine Reihe von Sozialreformen, die unter anderem die Rechte der Frauen stärkte und die Autorität des Staates reduzierte. Vor allem aber revolutionierte Brandt die außenpolitischen Beziehungen der BRD, als er mit seinem berühmten Kniefall Polen und andere Ostblockstaaten für die deutschen Kriegsverbrechen um Vergebung bat. Diese Geste war nicht nur gescheit und sensibel, sie war beispiellos. Man stelle sich nur einen US-Präsidenten vor, der auf die Knie fällt, um das vietnamesische Volk um Vergebung zu bitten. Oder einen japanischen Präsidenten, der Korea um Verzeihung bittet. Brandts Kniefall war mehr als ein politischer Schachzug. Er wurde weltweit als aufrichtige und emotionale Geste aufgefasst. Nachkriegsdeutschland erfüllte gleich mehrere der Erfolgskriterien selektiven Wandels. Das Land unterzog sich einer aufrichtigen Selbstbewertung und übernahm die Verantwortung für seine Krise, statt sich als Opfer zu sehen. Deutschland bewies aber auch Flexibilität und Geduld. Die Politik der 1960er und 1970er Jahre bereitete den Weg für die spätere Wiedervereinigung der beiden Landesteile.
Das Fazit lautet: Der Fall Nachkriegsdeutschland zeigt, welche Vorteile mit der Abkehr vom Autoritarismus hin zu Demokratie und internationaler Einbindung einhergehen.
Damit wenden wir uns den letzten beiden Beispielen zu: Australien und den USA.
Blink Nummer 10: Australiens Suche nach der eigenen Identität.
Auch Australien schlitterte nach dem Zweiten Weltkrieg in eine Krise. Bis 1945 identifizierte sich das Land noch immer mit seiner ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien. Es ging zu wie in einer Familie. Ja, man stritt. Aber Großbritannien war die Mutter und Australien eines ihrer Kinder. Dieses Verhältnis erklärt auch das australische Entsetzen darüber, dass Großbritannien in den 1950er Jahren seine Militärpräsenz in der Region reduzierte und seine Handelsbeziehungen mit Australien einstellte, um stärker mit dem europäischen Festland zu kooperieren. Für die Australier war dies ein klares Signal dafür, dass das Vereinigte Königreich Australien nicht länger beschützen oder finanziell unterstützen wollte. Diese Abkehr stürzte Australien in eine tiefe Krise, die auch ein halbes Jahrhundert später noch nachhallt. Fest stand, im Gegensatz zu den meisten anderen ehemaligen Kolonien hatte Australien nicht aktiv auf Unabhängigkeit gedrängt. Die Trennung wurde von Großbritannien initiiert. Nun musste Australien eine eigene Identität finden und ohne Mutterland zurechtkommen. Die Suche nach einer nationalen Identität nahm jedoch keinen glücklichen Anfang. Der erste Minister für Einwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg, Arthur Calwell, war unumwunden rassistisch. Er brachte eine Agenda für ein weißes Australien auf den Weg, die nur weiße Einwanderer zuließ. Diese Politik hielt sich fast zwei Jahrzehnte lang, bis die sozialdemokratische Labour Party im Jahr 1972 erstmals nach dem Krieg wieder die Regierung stellte und den selektiven Wandel in Gang brachte. Der neue Premierminister Gough Whitlam stieß umfassende Reformen an. Diese verbesserten die Beziehungen zu den Nachbarstaaten China und Papua-Neuguinea und schafften sowohl die White Australia-Politik als auch das noch immer geltende britische Auszeichnungssystem ab. Whitlams Reformprogramm umfasste zahlreiche weitere Neuerungen, unter anderem mehr Staatsausgaben für indigene Völker, eine gesetzliche Krankenversicherung und gleiche Bezahlung für Frauen. Whitlam selbst bezeichnete die Reformen als eine Anerkennung dessen, was schon geschehen ist. Für ihn ging es dabei um nichts anderes als um eine aufrichtige Bewertung der Lage der Nation, die Anerkennung der Realität und die volle Übernahme der Verantwortung. 1999 markierte einen weiteren Meilenstein dieses selektiven Wandels. Der oberste Gerichtshof Australiens deklarierte Großbritannien endlich offiziell als Ausland, erkannte die englische Queen aber weiterhin als symbolischen Teil der australischen Identität an. Gleichzeitig entwickelte Australien seine eigene kulinarische Tradition. Heute gehören beispielsweise die australischen Weine zu den besten der Welt.
Wir sehen, Australiens schleichende Identitätskrise führte auf Dauer zu einem neuen und diverseren Selbstbild.
Außerdem stärkte Australien seine militärische Position im Südpazifik durch die aufkeimende Beziehung zu einem neuen Partner, den USA.
Blink Nummer 11: Die Bedrohung der US-amerikanischen Demokratie.
Es gibt klare Parallelen zwischen den bisher untersuchten Ländern und dem, was 2019 in den USA passierte. Am Beispiel Chiles haben wir gesehen, wie die Inflexibilität einer Regierung zu einem brutalen Systemsturz und Tyrannei führte. Und wir haben gesehen, dass viele Menschen diese Tyrannei für wirtschaftliche Stabilität in Kauf nehmen. Natürlich sind die USA und Chile grundverschieden. Aber die Demokratie ist nirgendwo selbstverständlich, selbst in den USA nicht. Das Wahlrecht beispielsweise bildet einen Eckpfeiler der Demokratie. Die USA machen es ihrer Bevölkerung jedoch seit jeher nicht gerade leicht, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Frauen dürfen erst seit 1920 an die Urnen. Und die ethnische Diskriminierung im Wahlrecht wurde erst im Zuge der Bürgerrechtsbewegungen der 1960er Jahre abgeschafft. Sicher, das waren wichtige Fortschritte. Doch seitdem haben viele Bundesstaaten neue Gesetze erlassen, die benachteiligte und marginalisierte Gruppen am Wählen hindern. Eines dieser Gesetze ist das sogenannte Voter ID Law, das von potenziellen Wählern einen amtlichen Identitätsnachweis mit Lichtbild verlangt. Ein solcher Nachweis wäre beispielsweise der Führerschein. Doch in Bundesstaaten wie Texas gibt es im Radius von Hunderten von Kilometern nur eine einzige Zulassungsstelle, die nur werktags zu Bürozeiten aufhat. Viele ärmere Menschen können es sich schlichtweg nicht leisten, sich einen ganzen Werktag freizunehmen, um zu einer Verkehrs- oder Wahlbehörde zu reisen, weshalb sie sich letztlich nicht an der Wahl beteiligen. Es gibt viele solcher Faktoren, die die US-amerikanische Demokratie unterwandern. Ein weiterer ist die Wahlkampffinanzierung, die Präsidentschaftswahlen in millionenschwere Materialschlachten verwandelt. Und so sehen sich die Kandidaten gezwungen, den Großteil ihrer Kampagnen aufs Geldeintreiben auszurichten. Einem früheren Senator zufolge verbringen hochrangige US-Politiker bis zu 80% ihrer Zeit mit Fundraising. Das bedeutet, dass sie anschließend bei finanzkräftigen Großspendern in der Schuld stehen. All das erklärt die grassierende Politikverdrossenheit. Dem Durchschnittsbürger scheint es, als habe die Politik jeglichen Kontakt zur Realität verloren. Hinzu kommt die extreme Polarisierung des politischen Klimas. Nach Obamas Wahlsieg 2009 stellten die Republikaner auf Totalblockade. Sie nahmen sich vor, alle seine Ziele zu torpedieren. Diese Sturheit schadet der Demokratie und macht politisches Engagement in den Augen jener Menschen, die ihre Volksvertreter aus echter Überzeugung wählen, unattraktiv.
Kurzum, die demokratische Stabilität der USA ist aktuell durch verschiedene Faktoren gefährdet.
Wenn die USA diese Gefahr bannen wollen, müssen sie sich am selektiven Wandel anderer Nationen orientieren. Sie müssen das Problem anerkennen, die Verantwortung übernehmen und ehrlich bewerten, wo Veränderungen nötig sind. Vielleicht ist es an der Zeit, die Wahlkampffinanzierung zu reformieren. Und vielleicht sollte es keine Einschränkungen für die Wahlbeteiligung registrierter US-Bürger geben.
Blink Nummer 12. Die größte aller Krisen.
Wir haben im Laufe dieser Blinks wiederholt festgestellt, wie Länder ihre Krisen durch eine Eingliederung in die globale Wirtschaft überwunden haben. Je stärker die Welt durch Handel und Hilfsgelder zusammenwächst, desto naheliegender ist es, dass sich die Menschheit geschlossen mit den drohenden Krisen befasst, die uns alle und den gesamten Planeten betreffen. Zu den größten Sorgen der Menschheit gehören der Klimawandel, die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, Atomwaffen und die zunehmend ungleiche Verteilung des globalen Wohlstands. Der Klimawandel wird durch eine ganze Reihe von Faktoren befeuert. Allem voran die CO2-Emissionen. Das Problem ist klar. Menschengemachte Emissionen steigen in die Atmosphäre auf. Dort lassen sie zwar weiterhin das einfallende Sonnenlicht passieren, blockieren jedoch die von der Erde zurückgestrahlte Wärme. Dieser Treibhauseffekt führt zu einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur, der wiederum den arktischen Permafrost zum Schmelzen bringt. Ein Prozess, der die Erderwärmung weiter verschlimmert, weil so das viel schädlichere Treibhausgas Methan aus dem Eis entweichen kann. Diese Emissionen gelangen ins Meer und übersäuern das Wasser, wodurch das sensible Ökosystem der Korallenriffe zerstört wird. Mit den Riffen wiederum gehen wichtige maritime Lebensräume und ein natürlicher Schutz gegen gefährliche Sturmwellen verloren. Die Rücksichtslosigkeit des Menschen bedroht die Unterwasserwelt, eine der weltweit wichtigsten Nahrungs- und Proteinquellen. Die Überfischung gehört neben der Ölförderung, der Massentierhaltung und der Abholzung der Regenwälder zu den gefährlichsten Auswüchsen des menschlichen Raubbaus an der Natur. Durch weniger Konsum würden sich viele dieser Probleme zumindest teilweise beheben lassen. Anno 2019 war der Ölverbrauch pro Kopf in der Europäischen Union nur halb so hoch wie in den USA. Und trotzdem war die Lebensqualität in Europa höher als in den Staaten. Wenn ein hoher Ölverbrauch erwiesenermaßen umweltschädlich ist, warum sollten die USA ihren Konsum dann nicht deutlich reduzieren können, ohne dabei Lebensqualität einzubüßen?
Es ist doch so. Die Welt sieht sich heute diversen Bedrohungen gegenüber. Die Menschheit ist vernetzt genug, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Wir können diese Lösungen nur finden, wenn sich mehr Länder weltweit für selektiven Wandel öffnen. Wir müssen die Probleme anerkennen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam eruieren, welche Veränderungen nötig sind. Initiativen wie das Pariser Klimaabkommen sind ein guter Weg, um die Welt gemeinsam vor der größten aller Krisen zu bewahren.
Das war unser Crashkurs Krisenbewältigung zu dem Buch Krise von Jared Diamond. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage, was kann die Politik in Sachen Krisenbewältigung von uns als Individuen lernen? Nun, im Idealfall meistern wir Menschen Krisen durch ein Vorgehen, das der Autor als selektiven Wandel bezeichnet. Wir gestehen uns die Krise ein und übernehmen Verantwortung, statt die Opferrolle einzunehmen. Wir entscheiden, was sich verändern lässt und was nicht. Wir sind flexibel und selbstkritisch. Wir lernen aus der Vergangenheit, holen uns Hilfe und bewahren die Werte, die wir als identitätsstiftend begreifen. Die Geschichte zeigt, welche dieser Strategien in historischen Staatskrisen zum Tragen kamen. Finnland ging außenpolitische Kompromisse ein, um seine Unabhängigkeit zu wahren. Japan wurde zur ökonomischen Öffnung gezwungen und schaffte die Balance zwischen Tradition und Moderne. In Chile und Indonesien glitten unflexible Demokratieversuche in die Tyrannei ab. Menschen nahmen daraufhin Diktaturen für wirtschaftliche Stabilität in Kauf. Der erfolgreiche Wiederaufbau Deutschlands nach 1945 zeigt die Vorzüge internationaler Einbindung. Australien fand nach einer traumatischen Trennung von Großbritannien seine eigene Identität und das Beispiel der USA des 21. Jahrhunderts erinnert uns daran, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dich für die nächste Krise wappnen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.